Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Herzlich willkommen zu Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema heute: Ist das digital oder kann das weg? Die Digitalisierung von Verwaltung und Gesellschaft. Wie immer bei mir meine Fraktionskollegin Rebecca Piron. Grüße dich, hallo.
Hallo Christian.
Ja, ich habe das in der letzten Ausgabe schon gesagt. Man hört das immer wieder auch von Bürgermeistern mal, dieses: Bleib mir weg mit diesem ganzen Digitalkram. Ich will doch einfach nur, dass die Verwaltung funktioniert. Und früher hat es ja auch funktioniert. Wie siehst du das? Warum müssen wir heute über Digitalisierung sprechen?
Ich glaube, dass die Verwaltung nicht als einzige ohne Digitalisierung funktionieren kann, wenn die ganze Gesellschaft digitaler wird. Ich glaube nicht, dass man da eine Ausnahme sein kann als Insel quasi. Ich glaube aber auch, dass man mehr drüber reden muss, was sind eigentlich die Ziele, ne? Also man muss, glaube ich, mehr drüber reden, was wollen wir damit eigentlich erreichen, als einfach Digitalisierung als Selbstzweck. Ich glaube, das ist bei vielen auch, was so ein bisschen die Ressentiments schürt.
Naja, und ich glaube ja so ein bisschen, dass es auch dazu kommt, dass, ja, ich sag mal, alle 3 Monate irgendeine neue Technik kommt. Jetzt ist gerade KI der heiße Scheiß. Also ich erinnere mich so, ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich hatte in meiner Jugend einen Walkman.
Ja, hatte ich auch.
So, mit dem Kassettenrekorder. So, dann kam ja irgendwann die CD, dann gab es aber noch, das hatte ich auch, einen Minidisc-Rekorder. Ganz toll fand ich persönlich den DAT-Rekorder. Das war nämlich wieder, genau, das war so ein, auch mit einer Tonspur, das sah aus wie die Kassette, war aber eben digital. Das hat mich wieder an die Kassette erinnert. Nee, das war dann auch out, dann kam ja der Download, da mussten wir ganz viel Speicherkapazität kaufen, jetzt streamen wir. Tja, und wenn das Abo ausläuft, dann haben wir gar nichts mehr. Also, das ist ja so ein bisschen die Frage, ja, wie schnell verändert sich das und muss ich jeden neuen Scheiß sofort mitmachen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auch daran es manchmal scheitert oder Leute sagen so, ich guck erstmal zu und bleib erstmal so am Straßenrand stehen, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Rolle, in die wir gekommen sind, dadurch, dass wir jetzt nicht die Ersten bei der Digitalisierung waren unbedingt, wenn man so sagen darf.
Das gilt aber nicht nur für die Verwaltung, muss man ja auch dazu sagen.
Das ist wirklich richtig. Man hat natürlich auch gewisse Vorteile dadurch. Man kann halt erstmal sehen, wie läuft es bei anderen, was funktioniert, was macht Probleme und muss man eben sehen, muss man jetzt der Vorreiter sein unbedingt. Also ich gehöre da vielleicht auch zu denen, das findest du, glaube ich, jetzt nicht so sexy, Christian, die da auch die Bedenken gerne erstmal ausdiskutieren, bevor man was startet. Ja.
Also ausdiskutieren finde ich super, aber gleichzeitig möchte ich machen. Das ist in der Tat der Unterschied. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben uns so ein paar Stichpunkte heute einfach geschrieben. Wir schmeißen uns einfach gegenseitig mal so ein paar Wörter an den Kopf und sagen dann was dazu. Ich fange mal an für dich mit Smart City.
Ja, ist ein schönes Thema. Du hattest eben schon erwähnt, künstliche Intelligenz ist ja gerade in aller Munde natürlich.
Ja, okay, auch spannend. Dann gehen wir zur digitalen Verwaltung.
Da folgt auf dem Fuß natürlich Cybersicherheit.
Ah, okay, da mache ich mal weiter mit, Digitalisierung der Schule.
Ja, gibt natürlich vieles, was man in der Stadt digitalisieren kann. Ratsarbeit zum Beispiel auch.
Das stimmt, ja. Okay, dann würde ich noch sagen, digitale Barrierefreiheit. Und ich packe das mal zusammen mit digitaler Bürgerbeteiligung.
Mhm. Ja, all das funktioniert natürlich nur dann, wenn man auch Breitband hat und überhaupt erstmal zur Digitalisierung gelangt.
Okay, alle Stichwörter sind gefallen. Jetzt müssen wir durchgehen. Fangen wir bei der Smart City an. Wo stehen wir da eigentlich? Weil es ist immer auch von City die Rede. Ich bin ja eher so bei Smart Dorf irgendwie. Das finde ich ja schöner, weil in der Großstadt funktioniert ja einiges vielleicht dann doch anders als auf dem Dorf. Oder wie weit ist das Dorf da?
Ja, also wir haben ja, glaube ich, diesen Parallelbegriff Smart Region für kleinere Dörfer oder Zusammenschlüsse, sag ich mal. Im Prinzip bedeutet das Wort ja alles und nichts, ne? Also es heißt ja erstmal nur, wir haben technologiebasierte Lösungen, die wir in der Stadt oder Gemeinde verwenden, um die verschiedensten Ziele zu erreichen, ob das jetzt ist, dass wir einfach attraktiver werden für Bürgerinnen und Bürger oder ob man eben energieeffizienter werden möchte. Und sinnvoll ist das natürlich für Kommunen jeder Größe, wenn es hilft, die Ziele zu erreichen. Nur Smart City Lösungen sind halt auch je nachdem unterschiedlich teuer und so eine kleine Kommune kann sich da jetzt auch nicht alles leisten. Und von daher sind viele Sachen, die man so in kleineren Kommunen findet, halt eher Modellprojekte. Also Herrenberg zum Beispiel ist eine kleine Stadt mit 33.000 Einwohnern in Baden-Württemberg. Die haben einen digitalen Zwilling, das heißt quasi ein digitales Abbild ihrer Stadt, an dem man Sachen ausprobieren kann. Wenn ich X verändere, was passiert dann in der Stadt? Ich habe auch mit den Verantwortlichen dort gesprochen, das könnten die sich so niemals leisten. Das ist eben ein Modellprojekt zusammen mit dem Höchstleistungsrechenzentrum der Uni in Stuttgart. Ähnlich ist es bei vielen anderen kleinen Kommunen. Es gibt ja dieses Modellprojekt Smart City vom Bundesinnenministerium schon seit einigen Jahren. Da hängen sehr viele Kommunen drin, auch kleine. Habe ich mir mal angeguckt, zum Beispiel Süderbrarup, das habe ich jetzt 100% falsch ausgesprochen, ist eine kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein mit so 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die haben darüber ein Digitalzentrum gebaut, wo es Coworking Space gibt und Workshops gehalten werden, es einen 3D-Drucker gibt. Die haben eine neue Software angeschafft für ihre freiwillige Feuerwehr, um die attraktiver zu machen. Da können Feuerwehrleute Einsätze proben und alles Mögliche verwalten. Es gibt offenes WLAN an zentralen Punkten. Also auch das wird dann quasi so zum Smart Dorf oder zur Smart Region, aber im Moment ist das eben alles relativ teuer und braucht eben immer Förderung von Bund, Land oder EU.
Ja, ja, in der Tat. Das ist mir übrigens auch bei diesem ganzen Thema KI aufgefallen. Wie gesagt, ja, so das ganz Neue irgendwie, weil du eben sagtest, so kann sich kaum jemand bitte leisten. Wir haben die Tage mal mit Christian Rupp, einem Experten für Digitalisierung, der ja früher auch Kolumnist bei uns bei Kommunal war, der sagt, solche Projekte kann sich keine Kommune unter 100.000 Einwohnern leisten oder kann sie nicht stemmen. Deswegen sagt er, wir brauchen so etwas wie landesweite Lösungen. Und da habe ich ein Projekt gefunden, das tatsächlich vom Land initiiert wurde in Hessen, das aber im Moment nur wie ein Test letztendlich ausprobiert wurde oder ausprobiert wird im Kreis Marburg-Biedenkopf. Das ist nämlich Sophia. Ich weiß nicht, ob du von Sophia schon mal gehört hast. Sophia ist kein Mensch, Sophia ist ein Chatbot. Zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, also die arbeitet unter anderem in der Zulassungsstelle, beantwortet da im Vorfeld Fragen von Leuten, die ihr Auto zulassen wollen, erklärt eben alles, was die Leute mitbringen müssen, damit dann der Termin selber völlig reibungslos läuft. Und zumindest die ersten Erfahrungen, was man dort sagt, das wird wohl ganz offensichtlich angenommen. Finde ich schon mal einen ganz spannenden Ansatz. Aber auch da will eben das Land Hessen demnächst die Basisversion dieses Tests, wenn denn das ausgetestet ist aus Marburg, dann allen Kommunen zur Verfügung stellen. Insofern, ja, bin ich da durchaus gespannt, ob dann ganz Hessen demnächst irgendwie per KI seine Autos anmeldet. Ansonsten finde ich, als ich über KI gesucht habe, so richtig weit sind Kommunen dann noch nicht. Also es gibt einzelne Webseiten von Gemeinden, die zum Beispiel mit Hilfe von KI in leichte Sprache oder Fremdsprachen übersetzt wurde. Das finde ich schon mal einen ganz guten Ansatz. Dann habe ich 2, 3 Kommunen gefunden, die den Zustand ja ihrer Straßen mit Hilfe von KI-Bilderkennung letztendlich erfassen und bewerten. Und spannend in Bergheim in Nordrhein-Westfalen, da sortiert und verteilt künstliche Intelligenz die eingehende Post. Das ist ja schon mal eine wirkliche Hilfe, weil ich habe das früher immer noch gesehen, nicht, wenn da vorne in der Poststelle ein Mitarbeiter den ganzen Tag irgendwie nur Briefe, das ist also Wahnsinn, wäre nicht mein Job, gebe ich zu. Und vielleicht noch was anderes, das ist nicht kommun, aber im Aachener Dom, da erkennt und meldet ein KI-System Branderkennung. Also wenn irgendwo ein Brand entsteht, die KI kann das schon. Und noch schöner, weißt du, wie viele Bademeister in Deutschland fehlen?
Ja, sehr viele.
Ja,
um mal eine sehr genaue Zahl zu nennen.
Sehr konkret, genau. Es sind also tatsächlich wohl, so sagt der Verband, über 3000 Bademeister. Und Wiesbaden hat da ein spannendes Projekt im Schwimmbad. Die ersetzen nämlich ihren Bademeister durch KI. Stimmt nicht ganz. Einen Bademeister gibt es, aber es gibt halt mehrere Becken. Normalerweise bräuchten die 2 oder 3 Bademeister zeitgleich, damit alles überprüft wird. Aber in diesem Fall macht die KI Folgendes, ganz viele Kameras, und sobald irgendwo ein Notfall ist, wo der eine Bademeister eben nicht alles überblicken kann, kriegt er auf seine Uhr, das ist so ein bisschen hier wie meine, wir machen jetzt keine Werbung für diese Marke, Fitnessuhr, kriegt er sofort eine Meldung, wo genau, und kann sofort auch mit Bild sehen, an welcher Stelle das ist. Das finde ich dann tatsächlich mal, ja, das kann Leben retten, punktum.
Ja. Ja, bei KI fällt mir noch ein, dieser Gebärdensprach-Avatar, ich glaube, den hatten wir bei Kommunal auch schon mal vorgestellt, so im Bereich digitale Barrierefreiheit. Der wird im Moment noch so verwendet, dass quasi eine Person diesen Avatar die Gebärden ausführen lässt. Der lernt aber gerade, um dann quasi das irgendwann komplett eigenständig machen zu können. Genau, digitale Barrierefreiheit ist ja eh dann nochmal so ein Thema, eigentlich eine große Chance, um Menschen mit zum Beispiel Seh- oder Hörbehinderungen oder Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen die Möglichkeit zu geben, relativ selbstständig so Behördendinge zu erledigen. Ist ja auch eine verpflichtende Sache für Kommunen, eben diese digitale Barrierefreiheit. Wenn man sich die Webseiten anguckt, sieht man, dass es jetzt nicht überall komplett umgesetzt ist. Ich glaube, es liegt schon auch daran, dass es einen gewissen zeitlichen Aufwand bedeutet und viele da auch dann nochmal externe Dienstleister für brauchen. Generell aber wirklich ein schönes Thema, weil es Inklusion ist, weil es ja auch im Prinzip eine einmalige zeitliche Aufwendung ist, die dann halt über Jahre positiv ist. Also damit man sich vielleicht mal vorstellen kann, was so zu barrierefreien Webseiten dazugehört, sind halt schon ganz einfache Sachen, wie das, wenn man Video- oder Audioinhalte hat, dass man halt guckt, dass man Untertitel hat, dass man eine Vorlesefunktion hat, damit alle Texte für jeden verständlich sind und eben, was die Verständlichkeit von Texten angeht, eben auch, dass man Texte in leichter Sprache zur Verfügung stellt. Ne?
Sehr spannend übrigens, diese Texte, wenn die manchmal eingeblendet werden, auch bei unserem Podcast, alle essen noch drin. Das sieht immer sehr spannend aus.
Ja, das kann bestimmt irgendwann eine KI rausnehmen. Es gibt da auch einen automatisierten Test, mit dem man seine eigene Website testen kann. Müssen wir vielleicht auch mal machen. Können wir auch in den Shownotes verlinken.
Sehr gut, aber vorher probieren wir das lieber aus. Ich habe Befürchtungen. Okay.
Wir haben alle noch einen Weg zu gehen, aber man muss es eben auch als Chance begreifen. Ne? Also man muss eben, wie ich am Anfang gesagt habe, es verfolgt halt ein schönes Ziel und das darf man dabei dann nicht vergessen.
Ja, das ist in der Tat richtig. Und das ist eben nicht nur Barrierefreiheit, sondern am Ende bist du dann auch gleich, finde ich, beim Thema Bürgerfreundlichkeit und letztendlich auch immer beim Thema Bürgerbeteiligung. Das finde ich auch einen extrem spannenden Punkt. Wie weit sind wir da eigentlich?
Ja, bei der Bürgerbeteiligung gibt es schon einiges, was versucht worden ist, einiges, das auch gut funktioniert hat. Klar ist Bürgerbeteiligung so ein Thema, das in manchen Kommunen vielleicht auch nicht ganz so beliebt ist, weil Bürgerbegehren hier und da auch mal das ein oder andere Projekt zerschießen. Aber ich glaube, gerade so die frühzeitige Einbindung kann halt auch dazu führen, dass genau das eben nicht passiert. Und digitale Bürgerbeteiligung gibt den Kommunen halt auch nochmal die Möglichkeit, bestimmte Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die halt normalerweise nicht da sind, weil bei den analogen Bürgerbeteiligungen man ja doch meistens die gleichen Gesichter immer wieder und wieder sieht. Ne? Das kennt man ja. Und es gibt schon einige Kommunen, die da so Portale haben, wo man dann nur noch seine neue Umfrage eingeben muss. Dann werden automatisiert Registrierungscodes rausgeschickt und das funktioniert, geht dann ganz leicht von der Hand. Friedrichshafen hat das zum Beispiel. Mit denen habe ich auch mal gesprochen. Die haben sehr unterschiedlich viel Rückmeldungen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie interessant finden die Leute das Thema dann. Aber es sind so zwischen 200 und 2500 Rückmeldungen, die sie kriegen. Bei der Einwohnerzahl, die die haben, sind das bis zu 4% der Bürger und Bürgerinnen, die sich dann beteiligen. Genau, es ist dann natürlich von den Altersgruppen her unterschiedlich, wie viele sich beteiligen. Ne? Da gibt es dann natürlich auch die Versuche, Online- und Offline-Bürgerbeteiligung miteinander zu verknüpfen. Oder wenn es komplette Jugendbeteiligung ist, kann man natürlich auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Also in Amzell zum Beispiel, das ist eine ganz kleine Kommune in Baden-Württemberg, hat man eine App geschrieben, nur für die Jugendbeteiligung. Die ist bisher 180 Mal runtergeladen worden. Das sind 5% der gesamten Bevölkerung quasi da. Also auch nicht schlecht. Oder wieder zurück auf Friedrichshafen. Die haben auch schon Jugendbefragungen komplett per WhatsApp gemacht. Das ist natürlich was, wo die sich auch wohlfühlen. Und ja, also da gibt es, glaube ich, eigentlich schon eine ganze Menge gute Beispiele. Und man sieht schon, man erreicht da doch mehr Leute, als wenn man es analog versucht.
Ich wollte gerade sagen, also ich stelle mir gerade vor, 5% der Einwohner, ich sag mal in einer 10.000 Einwohnergemeinde, kämen ins Rathaus analog hin und würden dort mitdiskutieren. Bei 500 Leuten, die passen in kein Rathaus rein. Insofern ist das, finde ich, schon auffallend viel, hätte ich gar nicht gedacht, muss ich gestehen. Mhm. Womit ich beim Rathaus bin und mal mit der digitalen Ratsarbeit weitermache, weil das für mich auch ein ganz wichtiger Punkt der Bürgerbeteiligung ist. Wir haben ja bei uns einen Experten, den Oliver Jung, der bei uns relativ viele Webinare gibt und an der Fachhochschule Harz als Professor tätig ist. Und der sagt, die Öffnung des Rathauses für Bürger reicht eigentlich gar nicht mehr aus. Ich muss heute die Öffentlichkeit auch über neue Medien herstellen. Er sagt also im Grunde genommen, ich brauche heute einen Livestream, um Öffentlichkeit überhaupt noch herzustellen, weil Digitales eben tatsächlich Teil unseres normalen Lebens ist. Die These finde ich zumindest sehr spannend und würde mich freuen, wenn das tatsächlich mehr machen. Immerhin, es gibt so Livestreams, die sehr, sehr unterschiedliche Qualität, wenn ich ehrlich bin, auch haben. Spannender finde ich noch was, das hat uns vielleicht zu Corona so ein bisschen gebracht, ist dieses Thema hybride Ratssitzung. Wir beiden haben ja beim letzten Mal über Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. Der Truffner hatte ja zum Beispiel gesagt, so, ne, er hat selber eben auch Elternzeit genommen. Und naja, das ist ja die Frage, wie schalte ich mich eigentlich in so eine Ratssitzung zu? Und ich glaube, das ist auch noch sehr, sehr viel an Möglichkeiten drin. Da sind allerdings im Moment so die Kommunalverfassungen der Länder noch so ein bisschen uneinheitlich, sagen wir es mal so. Also einige lassen das zu, andere nur in ganz extremen Ausnahmefällen. Für mich zeigt das aber, das finde ich ganz interessant, dass sich der Gesetzgeber letztendlich mit diesen neuen, modernen Techniken häufig schwerer tut, ist mein Eindruck, als es die Bürger machen und als möglicherweise die Verwaltung macht. Oder würdest du das anders sehen?
Nee, ich glaube, das stimmt schon. Ich kann es jetzt nicht für alle Bundesländer sagen, aber in einigen ist es ja auch so, dass wirklich diese Regelungen dazu, wann sind digitale Ratssitzungen erlaubt und wann nicht, immer noch quasi Entwurfsstadien aus der Corona-Zeit sind. Ne? Man wusste eigentlich, man hat das jetzt mit heißer Nadel gestrickt, man muss da nochmal dran gehen, aber das macht dann jetzt irgendwie keiner so gerne. Wäre aber, glaube ich, wirklich mal wichtig, eben auch damit der Gemeinderat auch ein bisschen diverser aufgestellt ist in Zukunft.
Ja, ich wollte sagen, das ist genau nämlich der Punkt auch irgendwie. Und ich saß gestern in der Hauptausschusssitzung, das muss ich mal erzählen, das ist gar nicht böse gemeint gegenüber meiner Kommune, aber die haben uns dann erzählt, Mensch, können wir nicht künftig die Protokolle der Sitzungen etwas kürzer machen als bisher. So, warum? Naja, wir haben mittlerweile 3 Mitarbeiter, die sitzen da, die müssen nach der Sitzung, diese 4-stündige Sitzung abhören, das dann zusammenfassen. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das muss doch mit künstlicher Intelligenz heute auch möglich sein. Also ich glaube, auch da ist Digitalisierung noch nicht so weit. Gut, der Bürgermeister sagte, naja, wir haben das vor ein paar Jahren schon mal ausprobiert, das hat nur Fehler gemacht und er hat so viele Fehler da reingemacht, es war noch umständlicher, es hinterher dann zusammenzufassen, als es gleich von vornherein zu machen. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie weit ist dann die Technik? Aber wenn ich bei diesen Beratungsprozessen bin, ich bin mal böse, ich war ja vor ein paar Wochen in Abu Dhabi. Ich weiß, das ist eine Diktatur. Also müssen wir immer mal drüber reden. Aber digital sind die uns irgendwie 20 Jahre voraus, habe ich den Eindruck. Also nicht nur autonome U-Bahn-Systeme, autonome Busse und. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir aus den Fehlern, die dort passieren, vielleicht versuchen zu lernen, uns das Beste rauszusuchen und das dann irgendwie in ein demokratisches System übersetzen. Oder würdest du das komplett ablehnen und sagen, also diese Länder gucke ich mir gar nicht in Sachen Digitalisierung an?
Nö, das sehe ich gar nicht so. Also klar, jedes Land, das uns voraus ist. Also das ist ja das, was ich eingangs auch so gemeint habe. Wir sind jetzt eben gerade nicht in der Vorreiterrolle und dann muss man eben auch das, was das an Vorteilen mit sich bringt, nutzen. Und das ist halt zu gucken, wie läuft es in anderen Ländern. Ne? Also ich finde jetzt im Moment zum Beispiel ganz interessant, das spricht jetzt nicht für mehr Digitalisierung ganz per se, aber diese ganze Diskussion in Dänemark zur Digitalisierung in der Schule. Ne? Mhm. Das ist ja mit Schweden eins der Länder, bei denen die Schülerinnen und Schüler am meisten auf eine digitalisierte Art arbeiten, sag ich mal. Und in Dänemark hat man ja jetzt gesagt, es ist einfach zu viel. Es gibt keine Konzentrationsfähigkeit mehr in den Klassen. Die Kinder sind eigentlich nur noch mit den digitalen Geräten beschäftigt und die Inhalte dessen, was passiert, interessieren sie im Prinzip kaum noch. Und deshalb gibt es ja jetzt so Regeln. Also es sind keine Handys mehr erlaubt während der Schulzeit. Ja, schwierig. Laptops und Tablets sollen halt genau dann verwendet werden, wenn es halt im Unterricht gerade Thema ist. Und ansonsten werden sie halt beiseite gelegt. Also das sind eben auch so Sachen, die man sich mal angucken sollte. So, was bedeutet das dann für uns? Wenn man jetzt zum Beispiel, wir sind ja gerade bei Digitalisierung der Schule an so einem Wendepunkt, Digitalisierungspakt 1, Digitalpakt 1, mhm, geht zu Ende. Digitalpakt 2 wird wahrscheinlich trotz aller Streits, schätze ich mal, irgendwann dieses Jahr kommen. Und da muss man dann halt eben auch all diese Dinge mit berücksichtigen, ne? Also Tablets in der Schule, das ist ja jetzt an sehr vielen Schulen schon der Fall. Klar, das braucht auch Geld, damit man den Stand halten kann. Aber jetzt ist ja auch die Frage, ne, muss man die Schüler jetzt auch an KI ranführen? In Baden-Württemberg gibt es da zum Beispiel so ein Pilotprojekt mit einem Chatbot, der probiert wird, damit die Schülerinnen und Schüler da eben eine Kompetenz bekommen. Aber ne, dass man da halt auch immer guckt, so andere Länder sind eben weiter als wir, was für Erfahrungen haben die gemacht und was können wir daraus ziehen für uns?
Ja, ja, ja. Wobei mir gerade bei den, bei so iPads und diesen Geschichten so einfällt, ich glaube, es, die haben das Geld ganz gerne erst abgerufen mit der Idee, wunderbar, da bekomme ich das entsprechend gefördert. Ich habe das aber in mehreren Kommunen gehört, die dann sagten, wir sind dann vom Glauben abgefallen, wie viel Folgekosten entstehen, weil dann brauche ich anschließend natürlich wieder einen ITler, den ich sowieso im Zweifelsfalle nicht finde, weil er auf dem Markt nicht zu bekommen ist. Und wenn ich ihn dann habe, kostet er natürlich unheimlich viel. Der kostet dann ein Vielfaches wieder der iPads, die man vorher hatte. So, und dann bin ich schon wieder bei dieser Barriere, wo der Bürgermeister sagt, dann lass ich es lieber bleiben. Also es ist, glaube ich, echt bei uns eher das Problem, dass wir A, ich sag mal, diesen ganzen Digitalpakt, wie das gelaufen ist mit Fördergeldern und wie viel ich da beantragen muss auf 300 Seiten Papier und was wir da alle für Geschichten gehört haben. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir bremsen uns eher da in der Bürokratie aus, als wirklich bei der Bereitschaft, da digital was nach vorne zu bringen.
Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, gerade so Sachen wie die weitere, also Maintenance von den Geräten und der digitalen Infrastruktur, das ist ja, glaube ich, schon was, das im Digitalpakt 2 auch stark diskutiert wird oder in den Vorbesprechungen. Aber ich glaube auch tatsächlich, leichter wird das Abrufen der Mittel mit dem Digitalpakt 2 auch nicht. Und das wäre ja wirklich wichtig, weil das ja auch, also man hat ja extreme Unterschiede gesehen zwischen den Bundesländern, wie viel Mittel abgerufen wurden. Und das hatte sehr stark damit zu tun, wie viel die Bundesländer die Kommunen dabei unterstützt haben, weil die Kommunen das gar nicht leisten können, wie viel da an Verwaltungsaufwand auf sie zukommt, um diese Gelder eben abzurufen.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, sehe ich auch. Was habe ich noch als Stichpunkt bei mir auf dem Zettel? Was hattest du mir noch zugeworfen? Telemedizin.
Auch schon. Oh ja,
was fällt dir zu Telemedizin spontan?
Dazu fällt mir ein, weißt du, wie viele Ärzte auf dem Land fehlen?
Oh ja. Ja, fangen wir dann mal an. In der Tat, also in ländlichen Räumen fehlen die Ärzte, dann haben wir die langen Wege auch mittlerweile ins Krankenhaus, auch da haben wir gerade eine Reform. Dann müssen wir mal schauen. Spannend finde ich bei diesem ganzen Thema Telemedizin, ich habe das mal bei einem Arzt gesehen, der hatte mehrere Patienten, eine Seniorin lebte in Mallorca mit Herzproblemen, sie wollte aber weiter von ihm auch betreut werden, war ein Arzt in Berlin, und der hatte dann tatsächlich eine Leitung zu hergestellt. Er kriegte alle Daten über tatsächlich auch wieder so eine Smartwatch, und die wurden ihm direkt übertragen. Und wann immer es Unauffälligkeiten gab, hat ihm das System dann sofort den Hinweis gegeben und er hat dann möglich sofort angerufen und mal nachgefragt. Oder auch wenn nachts irgendwie etwas war, er kriegte sofort den Hinweis. Das fand ich unheimlich spannend zu sehen. Das war wirklich wie so ein Live-Ticker. Achtung, ist deine Patientin auf Mallorca oder auch woanders, hat natürlich mehr Patienten. Aber an dem Beispiel fand ich das besonders interessant, die tatsächlich nur zwei, dreimal im Jahr letztendlich noch zu ihm kommen muss, weil sie eigentlich ihren Alterswohnsitz dorthin verlegt hat. Finde ich auch natürlich unheimlich spannend. Und es gibt zum Beispiel im Landkreis Forchheim im Moment gerade ein Forschungsprojekt, also die läuft schon seit anderthalb Jahren. Die sagen, jawohl, es kann den Ärztemangel zwar nicht komplett ausgleichen, aber kann ihn kompensieren, weil nämlich die Ärzte, die dann noch da sind, viel weniger Zeit brauchen, weil sie alle Daten durch Telemedizin letztendlich schon haben, weil sie alles an Informationen, die gebraucht werden, schon im Vorhinein zur Verfügung gestellt werden oder bekommen. Und selbst bei Notfällen, sagt dieses Forschungsprojekt, kann dann beispielsweise über Telemedizin ein Arzt bis zu 3 Fälle gleichzeitig behandeln. Das ist natürlich auch extrem spannend, wenn tatsächlich mal ein höheres Aufkommen habe. Auch da wieder, Daten liegen viel schneller vor. Er kann digital mit denen kommunizieren. Ich habe EKG, GW-Werte, ich habe Blutwerte und so weiter. Zumindest bei niederschwelligen Einsätzen, also beim Herzinfarkt funktioniert das natürlich.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich einen medizinischen Notfall habe, dass mein Arzt dann nicht währenddessen 2 andere Leute auch noch behandelt.
Ja, das stimmt. das stimmt schon. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Und was ich für ein Riesenproblem hatte, gerade wenn wir über Ärzte im ländlichen Raum reden, wir haben ja heute das Problem, warum sich Ärzte nicht mehr selbstständig machen wollen, weil sie eine wahnsinnige Investitionskosten erstmal haben, wenn die sich irgendwo niederlassen mit diesen ganzen Geräten. Und jetzt steigen natürlich mit solchen Techniken auch die Investitionskosten noch weiter an. Ich glaube schon, dass es noch viele abhält und dass wir da auch eine Lösung finden müssen. Wie kann so etwas funktionieren? Wie kann ich letztendlich den Arzt vor Ort damit unterstützen, muss ja alle Technik immer haben, kann es auch da wieder gesammelte Lösungen geben, sodass nicht jeder sich dafür ein paar hunderttausend Euro neben dem Röntgengerät, das schon so teuer ist, das noch letztendlich dann zulegen muss. Ich glaube, das sind wir wieder, wie so häufig schon, diese Ausgabe eben auch ein bisschen beim Thema Geld. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, bei allen Digitalisierungsthemen so ein kleines Problem. Gedrückt haben wir uns noch ein bisschen vor dem Brett digitale Verwaltung an sich. Das können wir, glaube ich, auch nicht in Gänze besprechen. Das hat einfach viel zu viele Aspekte. Aber was ja in den letzten Jahren sehr im Fokus war, war eben die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, ne? Mit dem OZG, das Stichwort kennt ja jeder, das ja mit Ansage gescheitert ist, würde ich es jetzt mal nennen. Das OZG 2.0 ist gerade vor dem Vermittlungsausschuss, also da liegt auch noch ein bisschen was vor uns. So ein Problem, das ich die letzten Jahre auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass viele Lösungen einfach überhaupt gar nicht medienbruchfrei waren. Ne? Wenn man mit den Menschen in den Rathäusern spricht, das ist halt oft so, dass das halt wirklich nur von der Bürgerin oder vom Bürger her gedacht wurde. Die haben dann vielleicht die Möglichkeit, irgendwas online zu machen, einen Hund für die Hundesteuer anmelden oder sowas. Aber in der Verwaltung sieht der ganze Prozess genauso aus wie vorher. Alles wird ausgedruckt, in irgendwelche Postfächer gelegt, woanders nochmal in ein anderes System einsortiert. Also ich glaube, da muss noch richtig viel passieren, so mit dem Stichwort Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Und die Kommunen sind einfach auch ein bisschen zu sehr alleine gelassen worden, ne? Das ist auch wieder Stichwort Geld. Eine kleine Kommune leistet sich keinen Digital Officer, der sich darum kümmert für die. Also die sind immer auf Externe angewiesen mit dem, was sie tun. Und da kommt es dann eben auch oft zu solchen Lösungen, ne? Dann kauft man was ein und hat keine Ahnung, dass das zu dem, was man schon alles hat, gar nicht passt. Also da muss im OZG 2.0, glaube ich, noch das ein oder andere nachgebessert werden. Ich finde, ganz gut funktioniert es in Baden-Württemberg. Die haben einmal so eine Plattform vom Land, Service BW heißt die. Mhm. Da sind alle Dienstleistungen verfügbar, die das Land digitalisiert hat. Und die Kommunen können halt mit einer Schnittstelle diese Dienstleistungen dann eben auch auf ihrer Website anbieten. Und die haben diese, da haben wir auch schon super oft drüber berichtet, E-Government-Koordinatorinnen und Koordinatoren bei den Landkreisen, die ja wirklich nur dafür da sind, die Städte und Gemeinden bei ihrer Digitalisierung zu unterstützen. Also ne, wenn ich jetzt als Kommune keine Ahnung habe, ja, wie mache ich denn jetzt so eine Schnittstelle zu Service BW überhaupt, dann haben die da halt einen Ansprechpartner, der das für sie machen kann oder mit ihnen machen kann.
Funktioniert das insofern, als dass die Kommunen das auch wirklich in Anspruch nehmen? Hast du da Erfahrungswerte in Baden-Württemberg?
Die Hoffnung war natürlich, das machen jetzt alle 1.101 Kommunen oder was sie da haben. Ich habe jetzt keine genaue Zahl vor Augen, aber ich glaube, es liegt so bei einem Viertel bis Drittel der Kommunen, die es tatsächlich in Anspruch nehmen. Aber es ist ja schon mal was. Okay, also, ja. Darauf kann man ja aufbauen. Genau, also ich glaube, es ist schon ein System, das sich mehr bewährt, als die Kommunen komplett damit allein zu lassen, und schon was, das sich andere Bundesländer auch mal angucken könnten.
Okay, ja. Weil du gerade Digital Officer sagst, da fällt mir auch noch ein Brett ein, über das wir reden müssen kurz. Das ist das Thema Cybersicherheit. Mhm. Ich habe mal eine Zahl rausgesucht, die hat uns Daniel Dettling, unser Zukunftsforscher, in seiner letzten Kolumne bei Kommunal zugerufen. Er sagt, im Jahr 2022 waren 3/4 der deutschen Gesundheitseinrichtungen Opfer von Cyberangriffen. Und das fand ich also eine Zahl, wo ich auch dachte, so jetzt haben wir das alles in dieser Anfang des Jahres ja gesehen, wo in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Kommunen ja wochenlang komplett vom Netz waren. Ich hatte mal ein ganz spannendes Gespräch mit dem Bürgermeister aus Geisenheim, Christian Assmann. Der hat ein schönes Zitat gebracht, das lese ich mal vor, das habe ich mir hier extra aufgeschrieben, das muss ich mir gerade raussuchen. Hier: Wenn in das Rathaus eingebrochen wird und die Plünderer vor der Stadtkasse stehen, ist klar, was zu tun ist. Aber was ist eigentlich im digitalen Zeitalter zu tun und wie fühlt es sich an, wenn ein ganzes Rathaus seinen Betrieb einstellen muss? Fand ich schon eine spannende Überlegung.
Ja, ja, also das ist ein Risiko, dem man sich jetzt ausgesetzt hat, ne? Aber es ist ja auch nicht unüberwindbar. Also es muss halt nur auch da wieder viel Energie reingesteckt werden und damit kann man die Kommunen, also ne, es wiederholt sich, aber damit kann man die Kommunen einfach nicht alleine lassen.
Ich fand's, am Ende brauche ich mindestens irgendwo ganz klar einen Experten im Haus, der sich dieses Themas annimmt. Und ja, da stoßen wir gerade bei kleinen Kommunen natürlich wieder an die Grenzen. Wir bleiben heute irgendwie so ein bisschen beim Geld. Ich will aber wenigstens noch was Positives sagen. Es gibt durchaus einiges an Expertentipps dazu. Wir haben zum Beispiel bei uns im Netz einen 12-Punkte-Checkliste für betroffene Kommunen auch mal eingestellt. Also was ist im Fall eines Angriffs in welcher Reihenfolge eigentlich zu tun? Das ist schon ganz spannend. Man kann aber eben auch einiges vorher schon tun, selbst wenn man jetzt nicht den IT-Spezialisten gerade im Haus hat. Und da haben Experten neulich mal gesagt, durchdenkt doch einfach mal drei Dinge vorher. A, was kann ich vorbereiten, dass mir in der aufgeheizten Situation dann eines Hackerangriffs eben schnell und wirksam hilft? Dann, welche organisatorischen und welche technischen Hilfen oder Schritte muss ich gehen? Also das einfach vorher mal zu durchdenken. Und dann als drittes, wen kann ich eigentlich in so einem Fall dann sehr schnell um Hilfe, um Amtshilfe, wie auch immer bitten? Wahrscheinlich häufig erstmal der Landkreis, je nachdem, wo man auch angeschlossen ist, dass man diese Sachen einfach zumindest parat hat. Weil in der Tat, das haben wir auch so ein bisschen in der Corona-Zeit gesehen, das war eine ganz andere Form von Krise. Aber als dann der Lockdown kam, waren auch da viele Kommunen, ja, gab es keine Listen, so in welcher Reihenfolge. Wer ruft jetzt eigentlich wer wen an? Ich glaube, da können wir auch aus der Corona-Zeit noch so ein bisschen lernen, wo ich hoffe, dass sich das vielleicht auch verbessert hat, weil zumindest das Thema Cyberangriffe hoffentlich jetzt wirklich mittlerweile jede Verwaltung echt auf dem Schirm hat, dass das ja heute Nachmittag noch schon passieren kann.
Ja, ja. Ein Notfallplan in der Schublade ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ein ganz schöner Rundumschlag, würde ich sagen, den wir jetzt gemacht haben. Ich finde, wenn man sich anguckt, versteht man auf der einen Seite schon, warum sich die eine oder andere Kommune von den Aufgaben vielleicht ein bisschen überfordert fühlt. Auf der anderen Seite sieht man aber ja auch, was das alles so für Chancen birgt und was wir eigentlich noch alles für Potenziale heben können. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo ich mich sehr darauf freue, dass wir das jetzt noch weiter vertiefen werden.
Genau, wir haben nämlich in der nächsten Ausgabe jemanden dabei, der hat folgendes Zitat ebenfalls in der Kommunal gebracht. Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz werden tiefgreifend sein, vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks und dem Aufstieg der Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Weißt, von das wem ist nicht stand? Tief gestartet.
Große Worte von Deutschlands Digitalpionier schlechthin, Franz Reinhard Havel. Er ist in der nächsten Ausgabe unser sachkundiger Einwohner. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Danke dir für die spannenden Einblicke und für das nette Gespräch. Ihnen danke fürs Zuhören und ja, bleiben Sie hören. Tschüss.
Halt, so schnell geht es jetzt aber doch noch nicht.
Ah, okay, was habe ich vergessen? Leg los.
Damit Sie alle auf keinen Fall unsere nächste Folge verpassen, abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, dann werden Sie immer informiert. Dann müssen Sie sich nicht mehr merken, dass unsere Folgen immer am letzten Mittwoch des Monats online gehen. Und wenn Sie uns noch einen zusätzlichen Gefallen tun wollen, bewerten Sie uns doch sehr gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Am meisten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne.
Ach, wenn ich dich nicht hätte. Dankeschön. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns!